und ich möchte gerne noch mal ein paar Verse aus Kolosser 1 vorlesen, bevor wir dann zu Kolosser 2 hinkommen. Paulus schrieb: Diesen Christus verkündigen wir euch. Mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat, ermahne ich die Menschen und unterweise sie im Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Das ist das Ziel meiner Arbeit, dafür kämpfe ich und dafür mühe ich mich ab. Christus, der mit seiner Macht in euch wirkt, schenkt mir die Kraft dazu. Und dann gleich geht Paulus weiter, dann in Vers 1, da steht er: Ihr sollt wissen, wie sehr ich um euch kämpfe. Auch um die Gemeinde in Laodicea und um alle anderen, die mich persönlich noch nicht kennen. Gott möge euch Mut und Kraft geben und euch in der Liebe Christi zusammenhalten. Er schenke euch tiefes Verstehen, damit ihr die ganze Größe seiner Geheimnisse erkennt. Dieses Geheimnis ist Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Gut, also Kolosse 2 haben wir jetzt diesen Text. Ist es möglich, das auch dann? Sehr schön. Also, ich lese aus meiner Hoffnung für alle, das ist die revidierte Hoffnung für alle. Ihr sollt wissen, wie sehr ich um euch kämpfe, auch um die Gemeinden, um alle anderen Gemeinden, die mich persönlich noch nicht kennen. Es ist echt erstaunlich, was Paulus hier schreibt. Er hat ein Herz gehabt für Gemeinden, die er noch nicht kennt. Er hat wirklich dieses Wunsch gehabt, dass die Menschen, die im Glauben sind, dass sie reif und dass sie mündig werden. Und dass sie eins bekommen, nämlich dieses Kraft und diese Mut. Gott möge euch Mut und Kraft geben und euch in der Liebe Christi zusammenhalten. Der Heilige Geist erfüllt unser Herzen und hoffentlich schenkt uns dieser Heilige Geist diesen Mut und diese Kraft. Mut natürlich, seinen Namen zu bekennen, zu bezeugen in dieser Welt, wo auch immer wir sind. Und auch diese Kraft, seinen Willen zu tun. Diese Kraft bedeutet auch, dass wir einander lieben, dass wir in der Liebe Christi zusammenhalten. Und dass er uns Verständnis für etwas zeigt. Uns Verständnis schenkt, damit wir die große Geheimnis seines Liebe, seine Gnade erkennen. Dieses Geheimnis ist Christus. Für uns Menschen, die schon lange dabei sind, im Glauben, ist das absolut kein Problem, dieses Geheimnis zu verstehen. Jesus kam, Jesus starb, Jesus auferstanden, Jesus lebt, ich darf mit ihm leben. Ganz, ganz kurz zusammengefasst. Aber für die Menschen damals, besonders die Menschen, die vorher auch Juden waren, war das hier ein Geheimnis. Die haben es nicht verstanden, dass der König, der Messias, der Erlöser und Retter kommen musste, um zu sterben. Und wieder auferstehen würde, damit wir leben können. Die haben diese Vorstellung gehabt, der König kommt, stellt sein Königreich auf und alle leben glücklich für immer. Dass Jesus am Kreuz sterben musste, dass Gott Mensch wurde und sterben musste, war für den absolut nicht vorstellbar. Aber dieses Kraft des Glaubens an den gestorbenen und auferstandenen Jesus ist dieses Geheimnis. Ist das, was uns hinführt zu Gott. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ich sage das, damit ihr euch von niemandem durch wohlklingende Worte auf einen falschen Weg bringen lässt. Zwar bin ich weit von euch entfernt, aber im Geist bin ich mit euch allen verbunden. Ich bin glücklich, wenn ich sehe, wie fest ihr zusammensteht und wie unerschütterlich ihr am Christus glaubt. Dieses Fest verwurzelt sein in Gott. Dieses fest, unerschütterlich an Christus zu glauben, ist tatsächlich das, was Paulus hier die Gemeinde wünscht. Er sagt, er ist ganz weit weg, aber doch im Geiste dort. Er ist glücklich, wenn er etwas sehen darf, wie fest ihr zusammensteht und wie unerschütterlich ihr glaubt. Das ist sein Wunsch, diese reife, mündige Christen, die miteinander unterwegs sind. Jetzt ab Vers 6. Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen, nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Halte fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr gar nicht dankbar genug sein. Wir haben Jesus Christus als Herrn angenommen. Hoffe ich wenigstens. Ich habe das Vorrecht, einen Glaubensgrundkurs in Heide durchzuführen die letzten 4 Wochen. Und da waren dann 3 Teilnehmer dabei insgesamt. Und da war eine Frau dabei. Wir haben wirklich das bildlich da so gestellt. Wir haben wirklich einen Stuhl dahingestellt und haben dann einfach ein Symbol draufgestellt, was unser Ego darstellt. Und da war ein Kreis rumgezogen und da haben wir das Kreuz außerhalb dann dargestellt und fragte, bist du das? Und die meisten Menschen haben da gesagt, nee, bin ich nicht mehr. Denn dieses Kreuz ist schon in diesen Kreis meines Lebens eingedrungen. Und ich sagte, Halleluja, das ist schön. Ich sagte, es fehlt aber noch etwas. Da fehlt noch, dass dieses Kreuz auf diesen deinem Herzensthron kommt und du darfst runtersteigen. Du darfst erlauben, dass Jesus Christus der Herr deines Lebens bist. Und eine Person hat gesagt, ja, so habe ich es gemacht. Ich habe wirklich so gebetet und ich merke, dass eine Freude und ein wirklich ein Glück in meinem Herzen gekommen. Das freut einen. Und die andere Frau sagte, ja, noch nicht. Noch nicht. Aber das ist in Ordnung. Sie geht weiter zum Gottesdienst, sie liest ihre Bibel, sie spricht mit Menschen und sie merkt schon, dass sie das will. Aber irgendwie ist sie noch nicht so weit, wirklich der Herrschaft ihres Lebens zu überreichen. Und das ist wirklich auch wichtig, denn viele von uns verstehen nicht, was da geschehen ist, dieser Herrschaftswechsel. Da, wo wir Jesus Christus als Herr unseres Lebens angenommen hat, ist er nicht nur unser bester Freund geworden, der uns begleitet durch das ganze Leben. Dieses Jesus hat jetzt auch dieses Erlaubnis bekommen, unseres Lebens zu bestimmen. Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen, nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Wie ein Baum, der da tief verwurzelt ist. Nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Ich habe gestern so ein Seminar gehabt, so Haushalterschaft in Christus. Und in diesem Seminar ging es dabei, wirklich, welche Dinge in unser Leben sind da, die nicht das Fundament unseres Lebens sein sollte. Also viele Leute haben wirklich diesen Wunsch, endlich das Haus zu bauen. Oder endlich ins Urlaub zu fahren. Oder endlich dieses oder jenes Summe auf dem Bankkonto zu haben. Oder dieses oder jenes endlich erlebt zu haben. Die leben darauf hin. Und wenn man es hat, dann denkt man, war das wirklich alles? Das Fundament unseres Lebens aus Christ sollte nicht diese irdischen Dinge sein. Die werden wir niemals mitnehmen können im Himmel. Wir sollten wirklich da Schätze im Himmel sammeln. Und da war die Frage gestern im Seminar, was sind nun Schätze im Himmel? Was sind Dinge, die wir wirklich mitnehmen können? Was ist das, wofür es sich lohnt zu leben? Wofür lohnt es sich, Opfer zu bringen? Wofür lohnt es sich, das aus unserem Fundament des Lebens zu haben? Was für ein Glück ist das, dass Gott uns das geschenkt hat? Dieses ewige Leben in Christus. Und nun dürfen wir die guten Werke tun, die Gott schon längst für uns vorbereitet hat. Jetzt dürfen wir damit auch Schätze im Himmel sammeln, indem wir auch zum Teil weggeben und nicht für uns behalten. Ab Vers 8 jetzt. Fallt nicht auf Weltanschauungen und Hirngespinste hinein. All das haben sich Menschen ausgedacht, aber hinter ihren Gedanken stehen dunkle Mächte und nicht Christus. Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden, denn in ihm lebt er in seine ganze Fülle. Deshalb lebt Gott auch in euch, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Er ist der Herr über alle Mächte und Gewalten. Es gibt Menschen, die immer wieder versuchen, Dinge reinzubringen. Diese Weltanschauungen, diese Paulus nennt das Hirngespinste. Das haben Menschen ausgedacht. Was ist das Fundament? Nur Christus Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden. Denn in ihm lebt er in seiner ganzen Fülle. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn wir Gott mehr erkennen wollen, dann müssen wir uns mehr und mehr mit Jesus auch beschäftigen. Und Gott lebt in uns, weil wir mit Christus verbunden sind. Er ist der Herr über alle Mächte und Gewalten. Er ist der Herr auch in unserem Leben. Deshalb, Vers 11, also durch euer Glauben an Christus habt ihr euer altes, sündiges Leben aufgegeben. Seid auch ihr Beschnittenen geworden. Zwar nicht durch eine Beschneidung, wie sie der Priester im Tempel durchführte, sondern durch die Beschneidung, wie sie durch Christus erfahren habt. Denn durch die Taufe ist euer altes Leben beendet. Ihr wurde mit Christus begraben, aber ihr seid auch mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraft Gottes, der Christus von den Toten auferstehen ließ. Früher wart ihr Unbeschnittene, durch euer Schuld getrennt, euch vom Gott, denn euer Schuld vor Gott trennt euch. In seinen Augen wart ihr tot, aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld vergeben. Paulus nimmt wieder etwas auf, was für die Menschen damals relativ klipp und klar war. Beschnittenen gehörten zum Bund Gottes, Volk Gottes, Juden und Heiden Unbeschnittenen. Und er spricht zu diesen Menschen hier und sagt, egal wo ihr herkommt, egal ob ihr eine messianische Juden geworden seid oder ob ihr Heiden sind, die jetzt zum Christus gekommen seid, ihr seid jetzt allen Teil der Familie Gottes. Ihr seid alle durch den Glauben an Jesus jetzt Kinder Gottes geworden. Und das ist ganz wichtig. Denn damals habt ihr dieses sündiges Leben gehabt, dieses alte sündiges Leben, und das habt ihr aufgegeben. In dem Moment, wo Christus auf diesen Thron steigen dürfte, auf den Thron deines Lebens, habt ihr das Alte aufgegeben. Jetzt sind wir auch durch einen symbolischen Akt, der sichtbar für der Welt und auch der unsichtbare Welt damit deutlich wurde, zum neuen Leben erweckt, diese Taufe. Denn durch die Taufe ist euer altes Leben beendet. Ihr wurdet mit Christus begraben, aber ihr seid auch mit ihm zu diesem neuen Leben auferweckt. Jesus kam in diese Welt, Jesus starb am Kreuz, Jesus ist auferstanden und lebt. Und diese Auferstehungskraft würde dadurch deutlich durch unsere Taufe. Es gibt nichts Schöneres, als zu erleben in christlichen Gemeinden, wo Menschen sich taufen lassen. Also ab und zu mal, ein paar Mal im Jahr dürfen wir das in verschiedenen Gemeinden mitfeiern oder darf ich das in verschiedenen Gemeinden mitfeiern. Und das ist einfach so schön zu erleben, wie Menschen das sichtbar machen. Ja, ich gehe jetzt mit Gott. Jesus ist mein Herr. Ich möchte wirklich mit ihm da unterwegs sein. Und die, die sich taufen ließen, vielleicht haben das noch im Sinn damals, als es so war. Ich habe mich extra da in den Fluss taufen lassen damals, als ich 17 war. Mir war es so wichtig, und das werde ich nie vergessen, da aus dem Wasser rauszukommen, zu wissen, ja, mit Jesus bin ich unterwegs. Und das hat mein Leben vollkommen verändert. Früher hat unsere Schuld uns von Gott getrennt. Sogar in Gottes Augen waren wir tot. Aber er hat uns mit Jesus Christus lebendig gemacht und alle unsere Schuld vergeben. Er hat unsere Schuld vergeben. Ich habe das schon letzte Woche gesagt. Gott schaut uns an, wirklich als ob er uns anschaut durch die Brille von Jesus. Wir sind schon geheiligt, wir sind schon rein, wir sind schon, wie Gott uns haben möchte. So sieht Gott uns an. Weil das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, vollendet ist, vollbracht ist. Ab Vers 14, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise wurden die finsteren dämonischen Mächten entmachtet und ihren Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Da geschah etwas in der unsichtbaren Welt. Als Jesus Christus am Kreuz starb, gab es da ein Wetterspektakel, den wir uns gar nicht vorstellen können. Tagsüber wurde es ganz dunkel, Erdbeben geschah. Und da in dem Moment hat Jesus auch über der unsichtbaren Welt gesiegt. Und dann kommt etwas, was uns persönlich betrifft. Wir haben am Mittwoch jeder von uns einen Zettel mitgebracht zu dem Abschluss von dem Glaubensgrundkurs. Ein Zettel, auf dem wir alle möglichen Dinge aufgeschrieben haben, wo wir wirklich Verfehlungen begangen haben, wo wir gesündigt haben, wo wir Menschen tatsächlich da verletzt haben, bewusst, wo wir wissen, das war nicht in Ordnung. Wir haben Dinge aufgeschrieben, wo wir vor Angst haben. Wir haben das alles in diesem Brief geschrieben. Eine Frau hat sogar 3 Seiten geschrieben. Und das haben wir zum Kreuz hingebracht und das haben wir statt zu nageln am Kreuz haben wir zerrissen. Ein kleines Stückchen und da in diesen Schale reingelegt und das am Kreuz abgegeben. Und ich fragte die Menschen danach, wie geht's euch? Sag, ich bin so erleichtert. Das tat so gut. Diesen Schuldschein, der uns mit seiner Forderung so schwer belastete, hat Jesus Christus eingelöst und auf ewig vernichtet. Es tut echt manchmal gut, einen Brief von Gott zu schreiben und die Dinge einfach bei Namen zu nennen und zu sagen, Herr, das war Mist, vergib mir. Ich gebe es ab und ich empfange deine Vergebung. Ich empfange deine Güte und Gnade. Ich empfange deine Liebe und ich darf das im Kreuz da lassen. Denn nicht nur hat Gott ein für alle Mal den Schuldschein gegen uns im Kreuz eingelöst, auch wir dürfen immer wieder zu Gott kommen und sagen, Herr, vergib mir. Dieses Fundament, dieses, was unser ganzes Leben prägen sollte, aus der Gnade zu leben, weil Gott uns zuerst vergeben hat. Und deshalb können wir die Menschen auch um uns herum immer wieder neu vergeben. Ich lese dann auf Vers 16 weiter. Darum lasst euch keine Vorschriften machen über euer Ess- und Trinkgewohnheiten, über bestimmte Feiertage, über den Neumond oder über das, was man am Sabbat tun darf oder nicht. Das alles sind nur schwache Abbilder, ein Schatten von dem, was in Christus Wirklichkeit geworden ist. Interessant, was Paulus hier sagt. Das, was das ganze jüdische Leben damals geprägt hat, waren alle diese Feiertagen, waren alle diese Festhalten an Sabbat und an Laubhüttenfest und an alles andere. Und jetzt sagt er in diesem Moment, lasst euch kein Mensch Vorschriften machen, das zu tun wie damals. Genau wie Paulus gesagt hat, lasst kein Mensch sich beschneiden, physikalisch, um einfach nur Jude zu werden, um guter Christ zu sein. Nein, ihr seid schon vor Gottes Augen Beschnittene. Ihr seid schon Familienmitglieder Gottes. Ihr gehört jetzt schon durch den Glauben dazu. Und versucht nun nicht, ein guter Jude zu sein, um aus Christ gut zu leben. Weder irgendwelche Feiertage, weder Sabbat noch irgendetwas. Auch keine Ess- oder Trinkgewohnheiten. Dieses Bild, was Petrus bekommen hat in der Apostelgeschichte, ist, nein, Herr, das kann ich nicht, das ist alles unrein. Doch ist, 3-mal musste Petrus von Gott eindringlich erklärt bekommen, dass das, was er sein Leben lang für unrein gehalten hat, nicht unrein ist. Denn Gott hat alles geschaffen. Gott hat alles gegeben. Gott hat alles gemacht. Und diese ganzen Vorschriften waren nur da. Das gesamte Alte Testament, laut Paulus Römerbrief, ist nur ein Spiegel, um zu zeigen, wie sündhaft wir sind. Nicht ist es da, um uns zu verknechten. Ab Vers 18. Lasst euch deshalb durch niemanden von eurem Ziel abbringen. Schon gar nicht von solchen Menschen, die sich in falsch verstandenen Demut gefallen, zum Engel beten und sich dabei stolz auf ihre Visionen berufen. Diese Menschen haben nicht den geringsten Grund, sich derart aufzuspielen. Sie drehen sich doch nur um sich selbst und halten sich nicht mehr an Christus, der doch das Haupt der Gemeinde ist. Denn nur von ihm her kann die Gemeinde aus seinem Leib zusammengehalten werden und so wachsen und gedeihen, wie Gott es will. Nicht unsere Einhaltung von Gebote, nicht diese Einhaltung von irgendwelchen ethischen Maßstäben ergeben sich dadurch einen Zusammenhalt in Christus, sondern Christus hat uns zu Freiheit berufen. Ich mache ein Beispiel daran. Gestern noch einmal war dieses Thema Haushalterschaft und da kam ganz groß die Frage, wie viel Geld soll ich Gott geben? Oder besser gesagt hat der Redner da vorne gesagt, wie wenig darf ich geben, um Gott zu gehorchen? Und die Frage fand ich sehr präzise. Wie wenig darf ich geben von meinem Geld, damit ich Gott weiterhin gehorchen kann? Denn eigentlich ist das unsere menschliche Frage, nicht wahr? Wie wenig darf ich Gott geben und trotzdem bin ich gut dabei? Und das ist absolut die verkehrteste Frage. Denn als Haushalter Gottes verwalten wir alles, was Gott uns vertraut, anvertraut hat. Denn alles gehört Gott sowieso. Meine Zeit, meine Gesundheit, mein Körper, mein Geld, meine Ressourcen, meine Gaben, meine Beziehungen, alles gehört Gott und ich bin nur Verwalter davon. Und nun die Frage sollte nicht mehr sein, wie viel oder wie wenig gebe ich? Ja, jemand hat gesagt, Mensch, gib deine 10%, spar deine 10%, leb von deinen 80%. Ist das nicht eine gute Regel? Und er sagte, nicht schlecht, aber ich glaube nicht, dass Gott uns dazu berufen hat, irgendwelche Regeln zu befolgen, wie viel oder wie wenig wir geben sollen. Schwache Christen brauchen Regeln. Die müssen wissen, was zu tun ist. Die brauchen ganz enge Regeln, was zu tun ist und was nicht zu tun ist. Jesus Christus hat uns aber allerdings aufgefordert, ihm zu gehorchen. Und vielleicht sagt Gott dir in einem Monat oder was viel zu geben und im nächsten Monat, nee. Und das ist alles okay. Denn es geht nicht dabei, uns an feste Dinge hier einzuengen, sondern wenn es um Geld geht, Gott liebt einen Mensch, der freudig gibt, der gerne gibt, der zurückschenkt das, was Gott sowieso einem zuerst geschenkt hat. Und deshalb ist es hier, denn nur von ihm her, von Christus her, kann die Gemeinde aus Leib zusammengehalten werden und so wachsen und gedeihen, wie Gott es will, wie Jesus spricht. Und mündige, reife Christen haben eine Beziehung zu Gott, denn der ist das Fundament durch Jesus. Dann hören wir seine Stimme aus seiner Schafe und tun das, was er will. Versteht er? Eine Freiheit hat Gott uns gegeben, ihm zu gehorchen, auf sein Wort zu hören. Und wir sind nicht dazu berufen, jetzt hier Festtage einzuhalten oder nicht. Letzter Abschnitt aus Kolosser 2. Ab Vers 20 bei mir. Wenn ihr nun mit Christus gestorben seid, dann habt ihr euch auch von Wesen dieser Welt und ihren Mächten losgesagt. Weshalb unterwirft ihr euch dann vom Neuen ihren Forderungen und lebt so, als wäre diese Welt für euch maßgebend? Wenn Jesus Christus tatsächlich der Herr ist unser Leben, er steht auf dem Stuhl und bestimmt unser Leben, warum denn ist unser ganzes Streben danach, diesem Welt gleich zu sein? Das ist, was Paulus hier spricht. Wir sind gestorben, diese Welt, und nun leben wir in Christus, und dennoch geht das alte Ich immer wieder dazu über, auf den Stuhl zu krabbeln und Jesus runterzuschubsen. Und es kann so weit kommen, dass natürlich Jesus am Sonntag auf dem Stuhl ist, unser Leben. Er bestimmt diesen Tag, aber Montag bis Samstag bin ich es. Und das ist unser Kampf, den wir haben, den wir ständig da auch haben. Weshalb lasst ihr euch vorschreiben, du darfst dieses nicht anfassen, jenes nicht essen und ganz bestimmte Dinge nicht berühren? Sie alle sind doch dazu da, dass man sie für sich nutzt und verzehrt. Warum? Also lasst ihr euch noch Vorschriften von Menschen machen. Sabbat, Jesus gesagt, ist der Sabbat für den Menschen da oder Menschen für den Sabbat? Möglich, dass manche, die danach leben, den Anschein von Weisheit erwecken, zu dem sie fromm wirken, sich bescheiden geben und bei asketischen Übungen ihres Körpers nicht schonen. Doch das alles bringt uns Gott nicht näher. Immer wieder hat Gott gesagt, ich habe kein Wohlgefallen an euer Brandopfer. Ich will nicht euer Schlachtopfer haben. Bringt Gott nicht diese Dinge. Sondern ich will, dass ihr Herz gehorcht das, was ich sage. Ich will nicht euer Einhaltung von Gesetze, die Gott nicht uns gegeben hat. Ich will euer Askese hier nicht, dass ihr so, selbst so unter Leid steckt. Sondern ich will eine lebendige Beziehung mit euch und dass ihr meine Stimme hört. Diese Askese, diese Übungen, Doch das alles bringt uns Gott nicht näher, sondern es dient ausschließlich menschlichem Ehrgeiz und menschlicher Eitelkeit, sagt Paulus. Wir Menschen neigen dazu, gerne Regeln haben zu wollen. Wir neigen dazu, uns immer wieder dann von dem Weg abzubringen. Lasst euch deshalb durch niemanden von euer Ziel abbringen. Vers 18, sagt Paulus. Und was ist das Ziel? Jesus Christus zu ehren, mit ihm Gemeinschaft zu haben und Salz und Licht in diese Welt zu sein. Dazu hat Gott uns diese Freiheit geschenkt. Dazu hat er uns befreit von diesen ganzen Gesetzen und diese ganzen Gebote im Alten Testament. Deshalb sagt Jesus, liebt Gott von ganzem Herzen, von ganzem Verstand, mit all eurem Sein und deinen Nächsten wie dich selbst. Damit erfüllen wir das Gesetz, wenn wir es täten. Bleib in Christus verbunden. Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen, nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Halte fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr gar nicht dankbar genug sein. Ich bete.